Den ersten Tag fuhren wir durch die Gegend, rauschte damit mal so ein kleines Flugzeug direkt vor unserem Auto quasi über die Straße. Ja, was ist das denn?
Sowas wie Hacken brauchst du da nicht. Du konntest in jedem Walmart literweise Glyphosat oder Roundup kaufen für jedermann. Und du sahst halt auch in den Maisbeständen, wenn da so gelbe Pflanzen rausguckten, die jetzt kein Mais waren, dass da halt einmal übergeduscht wurde in dem Moment.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast mit Ideen für die moderne Landwirtschaft, unterstützt von Wüstenberg Landtechnik und New Holland Deutschland. Und heute geht es um unseren Trip nach Amerika in den mittleren Westen, den wir im letzten Podcast schon angekündigt haben. Und eigentlich möchte ich mich jetzt ganz genüsslich zurücklehnen und das Wort an Thilo übergeben, der nämlich nicht mit dabei war und jetzt hier quasi die Gesprächsführung übernehmen muss.
Ja, moin Thomas und natürlich auch moin in die Runde. Ich sitze ja hier mit der kleinen Amerika-Reisegruppe, zu der Thomas gehörte. Dann gehörte Nikolai, der Junior vom Hof Baslund, dazu. Dann war Jonas dabei und Alexander. Und damit unsere Zuhörer dann auch wissen, wer zu dieser Reisegruppe genau dazu gehörte, die obligatorische Frage, wer seid ihr und was könnt ihr? Nikolai, du vielleicht als erstes so ein bisschen, du bist ja nun der Jüngste. Wie alt bist du eigentlich jetzt gerade?
Ich bin 12 Jahre alt und ja, ich bin mitgekommen, weil ich was von der Welt sehen sollte.
Jonas Petersen, 24 Jahre alt. Ich bin Foto- und Videomacher für eine Marketingagentur und mache eigentlich die ganze Zeit nur Aufnahmen aus der Landwirtschaft. Zeige diese und zeige diese auch auf meinen Kanälen und berichte da immer eigentlich aus sämtlichen Regionen hier aus Deutschland und darüber hinaus.
Bekannt aus Funk und Fernsehen als JP Agrar,
ne? Ganz genau.
Alexander Part, 29 Jahre alt, ja, ursprünglich auch mal Landwirtschaft gelernt, dann angefangen Bachelor-Master-Studium, auch Agrarwirtschaft und darüber dann den Bogen in die Landtechnik gefunden. Ja, arbeite jetzt bei einem britischen Hersteller im Außendienst, unterstütze da den Vertrieb und übernehmen solche Sachen wie Verkäuferschulungen, Trainings und Einweisungen.
Ihr vier seid gemeinsam, habt ihr euch auf den Weg gemacht quasi nach in die USA zu einem Roadtrip quer durch die amerikanische Landwirtschaft, aber auch Landtechnik. So war ja so ein bisschen die Zusammensetzung auch, unterschiedliche Interessen. Ich habe mich ganz bewusst so im Vorfeld ein bisschen zurückgehalten mit dem, was ihr geteilt habt. So, ich habe mir noch keine Vlogs angeguckt oder so, ein bisschen Stories, ja, aber mehr nicht, damit man dann vielleicht auch mal so ein bisschen aus Sicht des Unwissenden fragen kann. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen aus dem, was ihr erzählt, mal gucken, ob wir da das rauskitzeln, was ihr so erlebt habt. Also ich bin gespannt. Eine Vorankündigung ist mir im Kopf geblieben, die Thomas in unserem letzten Podcast gemacht hat. Und zwar hat er gesagt, oder hast du gesagt, in Amerika sehen wir die Landtechnik oder das, was in der Landwirtschaft hier in 10 Jahren stattfindet. Ist das so?
Ja.
Gut.
Also meine Einstellung dazu hat sich nicht geändert. Ich habe nochmal geguckt. Meine letzte Reise rüber ist 7 Jahre her. Und wenn ich gesehen habe, wie viel Strukturwandel da stattgefunden hat, an wie vielen stillgelegten Betrieben oder Betriebsgebäuden wir vorbeigekommen sind, dann ist das eine Entwicklung. Also diese letzten 7 Jahre, die sind da drüben dermaßen eingeschlagen, dass ich denke, das könnte hier auch so hinkommen, vielleicht nicht in den nächsten 7 Jahren, aber die Entwicklung ist nach wie vor, denke ich, vergleichbar mit uns, nur ein Stück weiter voraus quasi.
Ja gut, das ist der Strukturwandel, aber ist mal gerade Jonas so auch als Technik-Freak, der sich ja wirklich sehr, sehr mit der Landtechnik auch beschäftigt. Findest du, dass man technisch da auch deutlich weiter ist, wenn man da rumfährt? Ist das zu erkennen, dass da vielleicht eine Generation vor uns zu sehen ist, die dann irgendwann hier rüberschwappt, oder ist das schon vergleichbar mit dem, was wir hier haben?
Ja, von mir auch erstmal Moin Moin. Und ja, ich glaube, man kann nicht direkt sagen, dass die weiter sind, aber anders. Einfach wegen den Begrenzungen gerade in Sachen Breite und Gewicht haben die andere Maschinen. Und ja, auch je nachdem, was sie jetzt gerade da in den Bereichen ansehen und so weiter mit den Reihenkulturen, die fahren dann schon ganz anders. Die haben ganz andere Bereifung auf ihren Schleppern. Aber ob die unbedingt viel moderner ist als bei uns, würde ich sogar sagen, eher andersrum. Die fahren die Schlepper da teilweise deutlich länger. Aber die Geschichte mit dem Strukturenwandel, das hat man da auf jeden Fall sehr stark wahrgenommen. Also ich finde, das wirkt so ein bisschen wie auch bei uns. Wenn du so in östliche Gegenden kommst, siehst du es ja auch, dass da viel dann doch eher stillgelegt ist, dass da nichts mehr ist, leere Betriebe. Das hast du da dann doch schon wirklich stärker wahrgenommen.
Okay, also eine Entwicklung, die uns, oder eine Beobachtung, wo wir uns fast Sorgen machen müssen. Also wenn das dann hier auch so um sich greift, dann wird die Suppe hier wahrscheinlich ja noch dünner. Ja, spannend.
Kann man so sagen, ja. Man hat es auf jeden Fall sehr stark gesehen, finde ich, ja.
Aber fangen wir von vorne an. Wie war es, als ihr angekommen seid, Alexander?
Ja, als wir ankamen, da muss ich gerade mal so ein bisschen überlegen. Ne? Es ging dann ja in Chicago los, dann mit Skytrain zum anderen Terminal. Und ja, erstmal alles neu, alles anders. Ne? Ich war jetzt auch seit 10 Jahren nicht mehr in Chicago. Da hat sich ja dann auch einiges getan. Ne? Und dann gab es ja das erste Highlight gleich, dass wir dann unser schönes Kfz abgeholt haben, sag ich mal. Ne? Also, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle gesehen haben, aber wir hatten unseren schönen V6 400 plus PS Ford Riesen SUV geholt. Ja, anfangs sah der Kofferraum noch sehr leer aus. Das änderte sich dann aber im Laufe der Reise. Also da hatten wir nachher tatsächlich gar keinen Platz mehr, weil dann ja doch Shopping und so weiter dazu kam. Und dann, ja, ging es ja die ersten, was waren das, 150 Kilometer zu unserem ersten Ziel. Das ist so das, was mir in Erinnerung erstmal geblieben ist. Die breiten Highways, die Sonne ging langsam unter. Wir hatten alle Hunger oder waren müde.
Oder beides.
Oder beides. Und ja, das war schön, dass der Stress im ersten Moment erstmal so abfällt, ne? Weil mit Umsteigen in Amsterdam und dass alle mit dabei sind, alles kommt mit, das Gepäck kommt mit, das ist ja dann erstmal in dem Moment schön, wenn man alles geschafft hat für den ersten Step. Ne? Also
ja, der Mietwagen war so ein bisschen die Befreiung, sag ich mal so, in dem Moment. Wenn du den ganzen Tag unterwegs warst, dann der Mietwagen, das war dann erstmal so. So, jetzt mal kurz chillen. Doch, kann man sagen.
Ja, weil ab da ist man dementsprechend halt flexibel unterwegs. Ne? Also man muss dann nicht mehr irgendwelchen Wegweisern hinterherlaufen oder halt darauf warten, dass irgendeine Flugnummer angezeigt wird, sondern dann kann man sagen, wir fahren jetzt hierhin, wir fahren dahin. Und ich habe, glaube ich, im Voraus schon gesagt, für mich beginnt der Urlaub, wenn wir das Auto haben. Weil bis dahin ist noch, ja, werden wir noch geführt quasi. Und ab da ist dann erstmal ein Gang zurück. Und das waren so die Anfänge im ersten Moment.
Ne? Haben wir auch bewusst gesagt, so ein Auto, ne? Also es war ja schon, wir haben gesagt, wenn Amerika, dann richtig. Dann eben auch mit so einem Schiff. Und wir haben ja danach ja auch gemerkt, kleiner hätte das Auto nicht sein können oder dürfen. Wenn man da jeden Morgen, wenn wir das Hotel gewechselt haben, erstmal Tetris gespielt haben im Auto und geguckt hat, wie kriegen wir die Sachen jetzt da irgendwie am geschicktesten wieder rein in den Kasten. Das war schon herausfordernd. Also das Auto hat es auch gebraucht. Und gerade wenn man über Land fährt, ist ein Offroader ja sowieso eigentlich schon sinnvoll.
Also wir haben es auch oft benutzt, würde ich sagen. Also die ein oder anderen Schotterpisten, da sind wir ja gar nicht drum rum gekommen. Ne? Und ich habe das mir ja mal aufgeschrieben. Also es waren am Ende ja 2172 Meilen, also umgerechnet 3.500 Kilometer ungefähr. Sind aber trotz der Motorleistung mit entspannten 11,7 Liter gefahren. Was für die Größe, und also ich habe jetzt nichts zum Eigengewicht gefunden, aber der darf 4,2 Tonnen ziehen. Das sagt, glaube ich, einiges über das Auto aus. Bei fast 6 Meter Länge, also finde ich dann doch human, muss man sagen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir halt bei 60, 65, 70 Meilen teilweise auch begrenzt waren. Was fürs Gucken unterwegs aber ja nicht unbedingt schlimm war. Ne? Also das spielte uns ja sogar in die Karten.
Ja, und wie war das Motto, was wir zu hören gekriegt haben, gleich am Anfang, wie wir fahren sollen?
Just go with the flow.
Genau. Gesagt, ne?
Also immer entspannt auf der Welle mitschwimmen.
Ne? Aber was mich nochmal interessiert, wo wir eben beim ersten Eindruck angefangen haben, Nikolai, du bist ja wahrscheinlich das erste Mal in den USA gewesen. Wie war das für dich? So erster Eindruck, wenn man da aus dem Flieger aussteigt und dann auf einmal in so einer Weltstadt ankommt?
Ja, also ich war das erste Mal in den USA, war auf jeden Fall sehr spannend und ich bin auf den Flieger gestiegen und dachte mir, Mann, ist das warm hier.
Ja, das ist natürlich klar, so ein klimatisierter Flieger, da läuft man erstmal gegen eine Wand wahrscheinlich, wenn man da rauskommt. Aber so die Stadt an sich, Chicago, anders als hier, als Wanderup wahrscheinlich, ne?
Ja, es war groß, sehr groß. Also ungewohnt. So kann man es, glaube ich, eher betiteln.
Ja, wir waren ja im Laufe unserer Reise, also quasi nach den ersten 3 Tagen, sind wir dann ja spontan nochmal quasi einmal quer durchgefahren. Und das war ja eigentlich auch gar nicht geplant im ersten Moment, aber wir hatten kurz Zeit oder 2 Stündchen und konnten dann halt dementsprechend, haben uns dann einen Ort gesucht, wo man auf die Skyline gut raufgucken kann. Und ich muss ehrlich sagen, so als ich war ja Fahrer an dem Tag, ich fand es recht entspannt, muss ich sagen. Also da gibt es hier Großstädte, wo du nicht so angenehm durchkommst wie da. Wir hatten teilweise Straßen, die waren zweistöckig, quasi. Da hat es dann beim Navi, da hat dann GPS ausgestiegen und so weiter. Aber es war eigentlich recht, also für mich als Fahrer war es angenehm, muss ich sagen. Also das hatte ich mir schon mal vorgestellt.
Das fand ich tatsächlich auch. Also wir fuhren da über die Straßen und ich habe mir so gedacht, warum ist das hier entspannter als in Heide? In Heide ist es deutlich anstrengender vom Verkehr her gewesen gefühlt und auch am Pier, wo wir da so ein bisschen ja geguckt haben, die Skyline und so weiter. Das war da alles irgendwie, hat sich das viel besser aufgeteilt mit den ganzen Menschen. Also viel, viel besser.
Ich habe ja sogar in der Story, also das war eines der wenigen, was ich dann immer mal geguckt habe, die Stories, da habe ich da eigentlich keine Menschen gesehen. Das war irgendwie menschenleer.
Ja. Sag du sonst. Also es war tatsächlich recht wenig los. Es waren aber auch über 30 Grad. Es war bullenheiß, hast du, glaube ich, sogar noch gesagt. Und wir sind natürlich auch in ein Parkhaus gefahren, in 1A-Lage, was uns für eine Stunde fast $20 gekostet hat. Also ich glaube nicht, dass sich da die Einheimischen so schnell hin verirren. Also ein paar Jogger hat man vielleicht gesehen, aber es war so, ja, Touri-Hotspot, glaube ich, wo wir uns da aufgehalten haben und
Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Zeit das war, aber ich glaube nicht mehr am Wochenende. Das war einfach vormittags irgendwann oder mittags in der Woche.
das muss Montag oder
Dienstag.
Dienstag, genau, als wir nach
Racine gefahren
Racine gefahren sind.
Ja, stimmt. Für mich auch also ich bin echt so ein Typ, ich meide Städte schon doll, weil, weiß ich nicht, da komme ich nicht runter, das ist mir zu viel Gewuse. Wenn ich durch Hamburg und so fahre, dann denke ich mir auch immer, Alter, was geht hier ab? Und kurz mal dahin, außerhalb, um die Skyline zu sehen, eine Stunde da bleiben. Ich fand das eigentlich ziemlich perfekt. So rechtzeitig wieder zurück. Aber halt mal gesehen und mal da gewesen, so mäßig dann, ne?
Und das waren wahrscheinlich ja auch eher so die Mitnahmeeffekte. Ziel der Reise war ja wahrscheinlich auch eher das Thema Landwirtschaft, beziehungsweise so alles drumherum.
Ganz genau, ja.
Und dass man das natürlich mitnimmt, ganz klar. Aber das ist natürlich nicht die Main Attraction, wegen der man dahin gefahren ist.
Aber cool war's.
Es war halt spontan. Ne, es war nicht geplant morgens und dann auch kleiner Umweg von 10 Minuten. Ja, los jetzt. Muss jetzt. Und war rückwirkend auch richtig.
Ja.
Ne, also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, die $20 Parkgebühren.
Die Reise war ja wahrscheinlich nicht nur von Spontanität geprägt, sondern das Ziel der Reise war ja eigentlich, dass ihr eine Tour macht durch verschiedene landwirtschaftliche Betriebe und ich glaube auch ein Käsewerk, wenn ich das richtig erinnere, stand auf dem Programm. Das ist, glaube ich, ja auch eher das, was unsere Zuhörer interessiert. Wie war das so mit der Landwirtschaft, mit der Landtechnik? Wie sind die Betriebe organisiert? Wie ist das da strukturiert? Welche Betriebe oder was für Betriebe habt ihr gesehen?
Also eine Frage, ich habe ja vorher mal so ein bisschen Fragen abgecheckt, ne, dass die Leute mir was zuschicken sollen, was wir mal beantworten sollen. Und eine Frage da drinne war, wie wir das Ganze organisiert haben. Und da spielen dann die Betriebe auch natürlich mit rein im Vorwege. Wir haben das Ganze ein bisschen aufgeteilt. Jonas hatte Kontakt zu einem Reisebüro, da lief dann Flug, Mietwagen etc. drüber. Und ich habe meine ganzen Kontakte ein bisschen angefunkt, mit denen wir so zusammenarbeiten, und die haben mir dann Betriebe genannt da drüben. Und dann haben wir eben Kontakt gekriegt zu den Außendiensten, die da in den USA unterwegs sind. Und die haben uns dann so ein bisschen was gezeigt. Du kommst dadurch natürlich erstmal ran an diese, ich sag, nenn es jetzt einfach mal Vorzeigebetriebe. Die gucken natürlich, welcher Betrieb passt jetzt ganz gut in unser Portfolio oder kann das zeigen oder repräsentieren, was wir so rüberbringen wollen. So war unser erster Betrieb, auf dem wir waren, ein reiner, also ein riesen Milchviehbetrieb, der sich darauf spezialisiert hat, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und da haben wir dann einen topmodernen Roboterstall besichtigt mit 8 Maschinen, 12 Mac-Roboter.
Roboter und, darf ich das nur sagen, 750 bis 800 Kühen so.
In dem einen Stall.
In dem Stall, also ja. Über einen dicken Daumen, mal mehr, mal weniger, je nach Jahreszeit. Aber das waren so die ersten Kennzahlen, die uns genannt wurden, bevor wir überhaupt im Stall waren.
Ja. Tatsächlich, ne? Wobei auf der ganzen Farm 15.000 Kühe gehalten wurden. Und das ist schon, wenn du dann aus der norddeutschen Tiefebene kommst, eine Summe, mit der du da dann konfrontiert wirst, die einen dann schon erstmal so ein bisschen perplex da stehen lässt.
15.000 Kopf wirklich jetzt für Milchproduktion, also ich sag mal mit Nachzucht und allem drumherum, aber oder
nein, ist nein, da auch noch ein ganzer Teil? Das sind die melkenden Kühe, diese 15.000.
15.000 melkende Kühe.
Ja, wir haben noch einen größeren, wir kommen da bestimmt noch zu. Aber das sind halt so die Betriebe, auf die du dann eben gelotst wirst erstmal, ne? Und viel spannender fand ich in dem Moment eigentlich, wenn wir so ein bisschen mal abgekommen sind von der großen Straße. Und wir haben es ja tatsächlich gemacht. Einen Abend haben wir jemanden getroffen, der war am Heupressen, haben uns hingestellt an die Kante, haben dem zugewunken und er sagt, ja, komm hier, ihr dürft gucken, ihr dürft mitfahren. Und so kommst du halt mit den, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Farmern so ein bisschen ins Gespräch. Und das fand ich eigentlich ganz cool, wenn man dann einfach mal ein bisschen Zeit hatte, sich irgendwo hingestellt hat oder einfach mal einen Trecker hinterhergefahren ist und sich hingestellt hat und mal geguckt hat und mit den Leuten vielleicht mal tatsächlich ins Gespräch gekommen ist, ne?
Und die Leute da auch, muss man auch dazu sagen, die sind ja sehr, sehr offen, also sehr freundlich, überall, wo man irgendwie kam und einfach mal gefragt hat, da dürfen wir gucken, können wir vielleicht mal über den Betrieb, ne, man will ja nicht einfach rauflaufen, haben wir Leute angehalten mit den Treckern und gefragt und die sagen sofort, ja klar, guckt euch alles an und also super entspannte und freundliche Leute, die da echt sich gefreut haben, dass man da war.
Genau, das ist ja auch wahrscheinlich das, wofür man da ja auch hingefahren ist. Natürlich einerseits die Bilder, die man mitnimmt. Und ich meine, ihr habt ja auch viel wahrscheinlich schon gezeigt über die Vlogs, die ihr macht. Zumindest ja Jonas und Thomas. Und alle anderen so, oder Alexander natürlich auch über die Stories. Aber ich sag mal, für einen selber ist natürlich wahrscheinlich zusätzlich auch noch interessant, ja, was steht eigentlich so hinter der Landwirtschaft? Und da hat man wahrscheinlich hoffentlich dann doch auch einen guten Einblick gekriegt.
Meinst du, dass das Gesamt, also dieser ländliche Bereich als solches oder die Betriebe im Speziellen?
Naja, interessant ist natürlich einmal so, finde ich, die Frage, wie ist so die Stimmung in der amerikanischen Landwirtschaft? Ich meine, wir wissen ja, dass sie bei uns hier auch oft angespannt ist, sich auch in der Landwirtschaft oft Unzufriedenheit äußert. Ist bestimmt nicht das Bild, was für alle Betriebe zutrifft, aber ja eins, was oft nach außen dringt. Und ich glaube, das hätte mich jetzt sehr interessiert, wie ist so die Stimmung in der amerikanischen Landwirtschaft, wie sind die Farmer, sind die eher motiviert, sind die eher so, ja, resigniert, sowas greift man ja wahrscheinlich auch ab, oder?
Also ich habe von denen, mit denen wir so wirklich intensiver gesprochen sind, schon viel Frust auch erlebt. Wenn man dann hört, wo deren Frust liegt, dann denkt man, mein Gott, stellt euch doch nicht so an, weil das ist gerade so, was diese ganzen Auflagen aus der Politik angeht. Ist das drüben ein Witz, ne? Also wenn ich da einen Stall bauen will, dann muss ich bei der Gemeinde Bescheid sagen, dass ich jetzt einen Stall baue. Ich muss aber auch nicht fragen. Ich muss es einfach nur anmelden. Gülle-Lagunen werden mit Lehm verschmiert oder belegt, statt da eine Folie reinzulegen. Aber nichtsdestotrotz auch so diese gesamtgesellschaftliche Situation. Und wenn du dann siehst, wie der ländliche Raum da abgehängt wird von den größeren Ballungszentren. Und das, glaube ich, ist eine Entwicklung, die sehen wir von gerade hier dicht an der Grenze in Dänemark auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass uns das auch irgendwann mal betrifft. In ostdeutschen Bundesländern ist es ja schon teilweise so, dass der ländliche Raum einfach irre abgehängt wird. Und das merken die Menschen natürlich. Und das frustriert die und macht die auch unzufrieden. Und deswegen siehst du dann auch, gerade wenn du da über die Dörfer fährst, an den Straßenrändern dann überall wählt Trump oder Make America Great Again. Da ist kein Schild für die Demokraten. Nicht eins. Und ich glaube ansonsten, wenn du da eins hinstellen würdest, dann wärst du, glaube ich, erschossen.
Ja. Ich kann dem nur beistimmen. Also es gab, glaube ich, keinen Tag, wo wir kein bunt geschmücktes Trump-Haus, sag ich mal, gesehen haben. Und was halt auch viele Farmer gesagt haben, oder wir haben ja meistens mit den Leitenden zu tun gehabt oder den Herdenmanagern etc. Und die haben halt das Personalthema auch angesprochen, dass ja wohl Personal da ist, aber sie es nicht wollen. Die wollen nicht in der Landwirtschaft arbeiten, beziehungsweise in diesen ländlichen Raum halt auch ziehen oder da wohnen. So, und das ist ja ein Teufelskreis, in den sie da reingeraten sind oder reingeraten. Und ja, das das dreht sich immer weiter, dieses Rad, ne?
Das ist ja so ein bisschen so ein Exkurs schon mal, ich sag mal, in Richtung Politik. Das ist auch eine Frage, die mich tatsächlich auch interessiert, weil ja nun auch gerade dieser Wechsel stattgefunden hat, dass man ja nun doch festgestellt hat, dass Biden vielleicht etwas alt ist, um es vorsichtig auszudrücken. Aber gerade das, was du gerade beschrieben hast, ist ja was ich zumindest für mich hier auch beobachte. Also diese Diskrepanz zwischen ländlichem Raum, das ist ja das, woraus die von dir angesprochenen Auflagen so oft resultieren, dass man sich irgendwo in den Städten, in den Ballungszentren irgendwas überlegt, was man eigentlich schön findet, was man machen möchte. Ne, man möchte den Wolf wieder in die Landschaft kleben und sitzt da auf seinem Balkon irgendwo in der Vorstadt und findet das ganz toll. Und die Realität auf dem Land, die interessiert nicht. Ne? Dass wir unsere Herden nicht geschützt kriegen, also das ist ja so diese Diskrepanz zwischen Stadt und Land, die hier ja auch da ist und aus der viele Probleme resultieren, die am Ende auch hier, glaube ich, zu Wählerverhalten führen, was eigentlich nicht gewollt ist, was aber von der Politik nicht gespiegelt wird. Und anscheinend ist das da ja, so wie ihr das erzählt, nicht anders. Also das macht einem ja echt Angst, dass es da fast genauso ist wie hier, beziehungsweise wahrscheinlich fast noch schlimmer.
Schlimmer, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Weil die Extreme vielleicht politisch dort auch noch ein bisschen weiter auseinandergehen, würde ich behaupten. Und dementsprechend die Lager halt noch verbissener und auch größer sind dementsprechend. Also so war so mein Eindruck jedenfalls.
Also ich fand die Bilder, die wir ja gesehen haben, wenn wir über Land gefahren sind, diese ausgestorbenen Dörfer, leerstehende Geschäfte, stillgelegte Hofstellen irgendwo, das ist da drüben, ist dieser Strukturwandel im ländlichen Raum und diese Entvölkerung des ländlichen Raums viel sichtbarer als hier bei uns. Liegt aber, glaube ich, auch mit daran, dass wir eine andere Infrastruktur noch haben. Wir sind halt kleiner und dichter besiedelt. Und deswegen kannst du auch, wenn du in der Stadt arbeitest, immer noch auf dem Land wohnen und dann leicht pendeln. Bis in einer halben Stunde bist du dann immer schnell auf der Arbeit. Und da drüben zieht es die Menschen eben komplett weg vom Land und rein in die Stadt. Und deswegen sieht es da so aus, wie es aussieht. Und das ist schon, also zumindest mich hat das extrem betroffen gemacht, wenn man da über Land gefahren ist. Und du siehst dann immer noch mal wieder ein leeres Bauernhaus, was da so vor sich hin rottet. Das macht einen schon nachdenklich.
Ja, das ist aber das, was Jonas auch schon angesprochen hat, dass du eben gesagt hast, dass eigentlich gerade ja die Ähnlichkeit eher zum Osten da ist, wo man das ja hier, ich sag mal, in den neuen Bundesländern auch eher sieht als in den alten Bundesländern, diese Entwicklung, die du da so extrem hast, was natürlich auch hier daran liegt, dass ich glaube im Osten auch der ländliche Raum insgesamt etwas weiter und etwas weniger bevölkert ist, als er das in den alten Bundesländern ist. Das ist ja wahrscheinlich diese von dir so angesprochene Nähe. Und das ist natürlich da viel extremer, was wahrscheinlich zu diesen extremeren Entwicklungen führt. Ich weiß nicht, ob ich das falsch einschätze, aber so hätte ich das jetzt.
So hätte ich das tatsächlich auch grob gesagt. Also es ist ja doch sehr weit auseinander da alles. Du fährst da deutlich länger mal wirklich durch Gegenden, wo nichts ist. Und hier bei uns in Schleswig-Holstein ist das jetzt nicht so der Fall. Also gerade so Nordfriesland zum Beispiel, dann hast du ja doch noch Husum einfach um die Ecke. Und diese Städte. Und wenn ich so durch Brandenburg fahre, ist das schon manchmal, sieht so aus, als wären ganze Dörfer vielleicht fast schon leer. Und dann schlagst du mit den Leuten da und die erzählen, ja, die ziehen eigentlich alle nach Berlin, die jungen Leute. Die Alten wohnen auch da, aber irgendwann sind die auch weg und dann wird's weniger, ne? Also ist schon, ja, doch ziemlich gleich teilweise.
Naja, da spiegeln die Wahlumfragen dann ja wieder, ne? Ich meine, das ist dann ja quasi so diese Trump-Situation, die dann da im Osten sich aufbaut, bei uns, die es in Amerika wahrscheinlich ganz extrem dann gibt.
Wobei das dann natürlich auch wieder so ein kleiner Widerspruch war. Da haben wir die Landwirte dann auch gefragt. Also die haben ja dann auch viel Mitarbeiter, sag ich mal, aus Südafrika, aus Mexiko ganz oft.
Woran mir das auch nochmal ganz extrem aufgefallen ist, als wir in Michigan waren, in Harbor Beach, ne? Landschaft, wunderschön, Sandstrand, alles top. So, und bei uns wäre das voll mit Touristen. Du hattest es in einem Video auch erwähnt, am Lake Michigan. Da wären, weiß ich nicht, Radwege gebaut worden und halt Infrastruktur, ne? Und da war halt nichts. Also wir hätten zum nächsten, ich sag jetzt mal, 3-Sterne-Hotel, hätten wir 2,5 Stunden fahren müssen, weil da einfach nichts war. Und ja, das ist halt so ein bisschen das, woran man das auch merkt, ne? Oder die einzige Tankstelle ist im Umkreis von 50 Kilometern. Das ist so ein bisschen, ja, es ist verlassen dann. Beziehungsweise ein harter Kern ist da, der bleibt da auch, aber es wird keinerlei Anreize geschaffen oder überhaupt keine Pull-Faktoren, sag ich mal, um da mehr zu etablieren.
Das war ja dann auch später oder ja in der Mitte der Reise so ein bisschen ein kleines Problem für uns in Sachen Hotel finden oder dann auch mal ein Motel. irgendwie zu finden. Also da kamen wir schon teilweise echt in, also hatten wir echt Probleme, was zu finden und mussten dann auch echt mal, ja gut, dann fahren wir vielleicht doch wieder 2 Stunden wieder zurück und nehmen da wieder was, weil wir hier nichts kriegen, weil da einfach nichts ist.
Aber dieses amerikanische Motel war jetzt auch mal ein Erlebnis.
Also das stimmt, das stimmt. Das muss man eigentlich, also hat glaube ich nicht jeder erlebt,
wenn man da war. Es war nicht schön, aber es war ein Erlebnis.
Mhm.
Das und haben geschlafen.
Ja, das stimmt. Das war auch so richtig schön, mal aus seiner Komfortzone rauszukommen, tut ja auch mal ganz gut.
Nikolai hatte im Vorgespräch ja schon mal so ein bisschen angedeutet, dass das Frühstück, das amerikanische, wohl nicht so der Hit ist, oder?
Nee, also Frühstück gibt's halt meistens eigentlich nur Waffeln oder Müsli oder sowas. Es ist sehr süß und zuckerhaltig.
Also das, was wir gewohnt sind, so als Frühstück, ist da eher nicht.
Selten.
Aber man kommt trotzdem durch den Tag, oder?
Ja, das schon.
Das
das stimmt.
Ich muss auch sagen, beim ersten, also das erste Mal Hotelfrühstück, da hat man so geguckt und freut sich so, dass da so ein Waffeleisen ist, man sich so Waffeln machen kann und hatte schon was, aber nach 3-4 Tagen immer dasselbe. Es gibt ja immer diese Waffeln mit, was war das, was man darüber
Sirup.
Ahornsirup.
Butter.
Also ich esse keine Waffeln jetzt erstmal mehr, das weiß ich.
Also ich fand die jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Aber so nach 10 Tagen freut man sich dann halt auch mal wieder auf eine Scheibe Schwarzbrot. Aber man sieht es halt auch an den ganzen Fastfood-Ketten. Ne? Also man kriegt beim Mexikaner Frühstück. Oder halt bei Pizza Hut gibt es dann die Frühstückspizza. Und das ist ja auch nachgefragt und wird ja auch von vielen Einheimischen tatsächlich wahrgenommen. Also das ist für die normal. Die fahren einmal außen rum und dann gibt's da dann, weiß ich nicht, süße Tacos oder irgend so ein Kram zum Frühstück. Und Wasser als Kaffee.
Ich würde sagen, irgendein Gebräu, das sie Kaffee nennen.
Genau. Also ich hätte ja tatsächlich gedacht, dass sich da in Amerika irgendwann mal ein bisschen was getan hat. Also man befasst sich ja immer mal hier und da mit dem Thema Ernährung und mit Themen drumherum. Und man kommt dann ja auch so bei der Frage Veganismus, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, dann landet man ja in Amerika immer ganz schnell bei dieser Sekte der Siebter Tag Adventisten. Das ist ja in Amerika eine Sekte, die da sehr weit verbreitet ist und die ja zum Beispiel in Kalifornien die Universität, die Loma Linda Universität, so ein bisschen, ich sag mal, pushen, die glaube ich auch in deren Hand ist, um das mal vorsichtig zu sagen, wo ja ganz, ganz viele Studien über Veganismus und Vegetarisches herkommen. Begründer oder einer der Begründer dieser Sekte ist ja Kellogg gewesen, einer der Kelloggs Brüder, die ja eigentlich für Frühstückszerealien bekannt sind. Und da hat es ja damals diesen Cut gegeben, dass der eine Bruder eben diese Cerealien gemacht hat und dann angefangen hat, die aber zu süßen mit Zucker, so typisch amerikanisch. Und der andere das eigentlich wollte, ja, ich sag mal, um die Leute so ein bisschen zu züchtigen, ein bisschen runterzukriegen von diesem fettigen Essen, was eigentlich in Amerika ausgegeben wird. Und das ist ja schon im vorletzten Jahrhundert gewesen. Also das ist ja schon ganz, ganz lange her. Und wenn ihr das dann jetzt so berichtet, dass das immer noch so ist, dann, alter Schwede,
krass. Also der mit ohne Zucker hat sich nicht durchgesetzt. Das muss man ganz klar so sagen. Die Cornflakes, die es gab, das war immer diese gesüßte Variante, diese Frosties oder wie die Dinger heißen, oder dann eben diese Fruchtdinger, also das war alles süß, nur süß.
Spielt das hier eine Rolle, oder spielt das da eine Rolle, so wie hier? Also ich meine, ihr wart ja bestimmt auch mal einkaufen. Also ich meine, hier siehst du ja in jedem Supermarkt inzwischen vegetarisch, vegan, was weiß ich. Ist das da auch schon?
Also ich persönlich habe mal versucht, darauf zu achten, aber da war eine Bio-Abteilung, die gab's, aber auch die war sehr klein. Und ja, teilweise hochverarbeitete Lebensmittel, die wahrscheinlich bei uns gar nicht in den Verkehr kommen würden, würde ich fast behaupten. Also sehr fleischhaltig, riesige Fleischtheken oder gar keine frische Theke, sondern alles abgepackt und eingeschweißt. Und aber jetzt so Richtung vegan habe ich gar nichts gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also.
Aber sehr, sehr optisch ansprechende Obst- und Gemüseabteilung.
Das stimmt. Also da haben die immer groß aufgefahren in dem Bereich. Und Backshop natürlich dann auch immer, wie man es von uns halt kennt, bloß dass das Brot immer das gleiche ist. Das eine ist dann halt als Schwarzbrot getarnt, das andere als Weißbrot, aber die Inhaltsstoffe sind die gleichen, ist einfach nur eingefärbt, dass man sich gut fühlt beim Essen. Aber so Richtung, ich sag mal, gesunde Ernährung, ja, Obst halt. Aber das dann auch in Plastik fertig geschnitten zum Mitnehmen zwischendurch.
Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen so, wir waren ja wirklich auf den ländlichen Regionen und ich glaube, wenn du da dann mal in eine Großstadt kommst, dann sieht das da wieder ganz anders aus, auch mit veganen oder vegetarischen Angeboten, aber so auf dem Land ist das, glaube ich, echt da noch viel weniger ein Thema als hier, also deutlich sehbar.
Liegt da auch noch die Flinte mit im Supermarkt zum Kaufen?
Das tatsächlich nicht.
Wir haben aber welche gesehen.
Ja, wir waren tatsächlich in so Läden, Pharmacies heißen die. Und da gibt's eigentlich im Grunde neben den Angelsachen waren die ganzen Flinten, die ganzen Waffen, alles da direkt neben, auch offen zugänglich. Ganz normal, ja.
Pfeil und Bogen gab's auch.
Stimmt, das hat man auch oft gesehen. Man konnte auch
lebende Küken kaufen für, weiß ich nicht, $2.50 dann direkt mitnehmen so.
Um dann mit Pfeil und Bogen zu üben?
Das weiß ich nicht, aber lebende Tiere, Kaninchen gab's auch. Wir hatten sogar geschaut nach Impfstoffen für Kühe, die man da tatsächlich dann sich mitnehmen kann.
Also das hat sich tatsächlich auch ein bisschen geändert zu dem vor 7 Jahren, als ich da war. Da gab es auch tatsächlich noch Antibiotika im Laden. Also da konntest du so das, was hier der Tierarzt abgibt, Trockenstelle etc., noch in diesen Farmshops kaufen. Das war nicht mehr, aber Impfstoffe, also so roter Wack oder so eine Geschichte, die haben sie da so hier im Kühlschrank stehen und kannst sie mitnehmen.
Also auch als, ja, ich komme vorbei, sehe das, finde das ganz geil und kaufe das. Also du brauchst auch keine Berechtigung. Ich sag mal so wie bei uns hier so einen Pflanzenschutz-Sachkunde-Nachweis oder sowas.
Nö. Ja, das wirkt dir tatsächlich nicht so. Stattdessen, wenn du mit einem Sixer Bier rausgehen willst und also da gucken sie schon sehr genau. Und dann wurde es auch teilweise schwierig, als Thomas das einmal probiert hat.
Und 21 musst du sein, glaube ich, ne?
Ja, und ich meine, ich habe es ein bisschen als Kompliment gesehen, aber es wurden tatsächlich jeder gefragt. Also von daher kann ich mir da auch nicht wirklich was verkaufen, wenn du mit 43 dann noch nach dem Ausweis gefragt wirst an der Theke. Das Problem war, mein deutscher Ausweis konnte nicht von den Damen an der Kasse, oder das war ein Herr in dem Fall, nicht gelesen werden, weil wir halt das Datum anders schreiben als die Amerikaner. Und er konnte und er wollte auch nicht dieses Datum lesen, hat dann eine Kollegin gerufen, die dann dazu zu Hilfe kam, die sich dann erstmal über mein Führerscheinfoto kaputt gelacht hat. Und mit ein bisschen Mühe und ein bisschen guten Willen hat sie es dann durchgegangen. Beim zweiten Mal haben wir bei einer älteren Dame das Bier gekauft, da ging das so durch, da war gar nichts los. Sie hat irgendwas in ihre Kiste getickert und dann war das fertig. Aber da sind sie teilweise schon mit dem Bier, ja, das wirkt teilweise ein bisschen paradox. Du stehst vor dem Hotel und riechst die Grasbude von nebenan, wo sie da am Kiffen sind ohne Ende, weil das kriegst du an jeder Ecke. Und beim Bier musst du da den Ausweis vorzeigen. Also irgendwie so ein bisschen splinig teilweise.
Also die Prohibition gibt's noch.
Ja, wir haben uns aber immer, ich habe ein paar Nachrichten gekriegt. Oh Gott, auf dem Parkplatz in der Öffentlichkeit Bier trinken, wie kann man nur? Aber wir haben immer gegoogelt vorher. Also wir waren uns unserer Sache, wenn wir auf dem Parkplatz oder vom Hotel Bier getrunken haben, immer relativ sicher, dass wir es dürfen.
In dem Moment.
Ja.
Jetzt nicht mehr.
Hast du irgendwas anderes noch rausgefunden dazu? Nein.
Mm-mm. Gut. Ich wollte aber auch nicht mehr nachgucken.
Neben den Erkenntnissen, sag ich mal, über die Unterschiede der Gesellschaftsform, um das mal so zu formulieren, interessiert mich aber schon, was habt ihr so mitgenommen für euch jetzt an Erkenntnissen? Man macht das ja auch, um vielleicht neue Ideen zu generieren für das, was man so im täglichen in seinem Job macht. Gab es da Input, der spannend war, wo ihr sagt, Mensch, das war was für mich, das möchte ich gerne umsetzen oder daraus ziehe ich die und die Konsequenz für mein Tun?
Also mich hat gerade auf den Milchviehbetrieben die Strukturiertheit beeindruckt. Also mit welchen strukturierten Arbeitsabläufen die da vorgehen, wie die ihren, sind natürlich auch andere Betriebsgrößen als hier bei uns. Aber dass das wirklich alles nach Schema F durchgeplant ist, das ist ja ein Ablauf, den wir hier bei uns eigentlich nur von den Schweinebetrieben kennen. Aber die arbeiten auch bei den Kühen eben so, um da wirklich diese Strukturen zu schaffen. Und das hat mich schon beeindruckt und ich glaube, da kann man auch ein bisschen was von mitnehmen. Ich tue mich schwer, wenn ich die Kuh als Individuum aus dem Auge verliere. Und das hatte ich da manchmal das Gefühl, dass die Kuh halt ein milchgebendes Ding ist, was da immer gleich behandelt wird. Und wenn Punkt A eintritt, dann muss Punkt B folgen und so arbeiten die da halt. Und ich gucke halt schon noch immer ein bisschen auf das Einzeltier, aber so ein bisschen von diesen Strukturen, glaube ich, könnten wir hier auch. Oder könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ich das auch gut einsetzen könnte, um einfach effektiver zu werden im Alltag auch, ne?
Wir hatten ja in dem Vorgespräch im Podcast, glaube ich, auch kurz das Thema angerissen mit dem, ich sag mal, Forschungsprojekt, was hier läuft, zum Thema oder wo du teilnimmst zum Thema KI mit, ich glaube, das war so ein bisschen Spracherkennung im Stall und so weiter, wie man eben gerade in der Rinderhaltung, im Stallmanagement und so weiter KI einsetzen kann. Habt ihr da auch was zu gesehen oder war das da noch gar kein Thema?
Jonas sagte das ja gerade eben schon. Was die Technisierung an sich anging, sind die uns fast ein Stück weit hinterher. Und ich weiß auch nicht, ob diese Technisierung, wie sie jetzt bei uns so vorangetrieben wird, ob die tatsächlich von Dauer ist. Sie hilft natürlich kleineren Betrieben, Familienbetrieben, erleichtert sie die Arbeit ungemein, aber sie kostet natürlich auch irre viel Geld und Zeit, sich da dann reinzufummeln. Und wir machen uns mit dieser ganzen Technisierung natürlich auch extrem abhängig. Und das siehst du da eben schon. Also du siehst viele Träger, die haben kein Lenksystem obendrauf. Du siehst viele Betriebe, die arbeiten nicht mit Herdenmanagementprogrammen in dem Sinne, sondern da wird eben immer Schema F durchgefahren für die Kühe. Wenn die Kuh nicht tragend ist, dann kriegt sie wieder eine Hormonspritze und wird dann und dann besamt. Und so zieht sich das dann halt durch. Einfach, weil das für die in den Betriebsgrößen nachher das Einfachste ist und das Effektivste, so zu arbeiten, ohne diese ganzen technischen Hilfsmittel. Die haben halt, dann läuft da halt ein Mexikaner mehr hinter den Kühen her. Das ist nicht so was dramatisch für die.
Und aber ist der Mexikaner mehr da so leicht greifbar? Also ich weiß, dass wenn wir hier zum Beispiel auch bei uns im Bereich irgendwie Arbeitskräfte brauchen, mal einen mehr oder so, ist das hier einfach schwierig. Du findest keinen.
Da drüben auch, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch einfacher und günstiger, als noch mehr Technik einzusetzen. So sagte das zumindest eine Herdenmanagerin zu uns, die da einen ziemlich großen Betrieb geschmissen hat.
Ich fand, das hat man auch gerade gemerkt in Sachen Gülle im Stall. Also bei uns kennt man es ja eigentlich, dass das meistens automatisiert rausgeschoben wird. Und ich glaube, da haben wir es auf jedem einzelnen Betrieb nur gesehen, die ganz normal mit den Bobcats. Mexikaner saß drauf, hat den ganzen Tag nur die Gülle rausgeschoben. Und eigentlich nie was anderes, ne?
Nee, wir haben nur Betriebe gesehen, wo so geschoben wurde mit diesen...
Genau.
Nee, wie heißen die Dinger?
Bobcat.
Skidder, genau.
Ja. Das war dann schon echt anders. Aber interessant in der Gülle war dann wieder, fand ich, also die streuen da ja mit Sand ein, die Kühe. Um den Sand loszuwerden, hatten sie dann ja auch ihre eigenen Techniken, teilweise Filteranlagen. Teilweise, oder das, was wir am meisten gesehen haben, war dann wirklich so Gülleboote auf den Lagunen, wo sie ja mit diesen Booten da alles aufgerührt haben. Und sowas hieß bei uns natürlich gar nicht. Kam wohl aus Kanada und war da komplett verbreitet. Also jeder Betrieb hatte diese Gülleboote laufen.
Ist das denn tatsächlich noch so? Also ich war, wann war ich in Amerika? 1986, das ist lange her. Ich glaube, da war Jonas auch nicht mal auf der Welt.
Nee, noch einige Jahre auch nicht.
Genau. Und auf dem Betrieb, wo ich da war damals, da war das auch so, die haben damals die Gülle mit so einem Famal, so einem Dreirad, also vorne so diese zwei Räder unter der Motorhaube, so ein, weiß nicht, 35 PS und hinten so ein riesen Schieber, musstest du dann da im Stall rumfahren. Das war ja auch alles so halb überdacht, so halb offen. Und dann hast du deine Gänge da leer geschoben und das wurde dann so rückwärts nachher am Ende in die Lagune einfach über die Kante rüber geschoben. Also natürlich nicht irgendwo ins Gelände, sondern schon in die Lagune. Aber das war, ja, da hat sich wahrscheinlich dann tatsächlich nichts getan, so wie sich das anhört.
Seitdem. Das System muss sich bewährt haben.
Ja, das wird immer noch so gemacht. 1:1, ja, kann man so sagen.
Die Ställe sind größer geworden.
Ja, wahrscheinlich. Damals, das waren irgendwie 600 Kühe, die da gemolken wurden. Also die Farm gibt's auch nicht mehr, die hat nicht überlebt, also.
Ja, was mich was ich am meisten mitgenommen habe oder was mich beeindruckt hat, und ich gucke da ja so ein bisschen aus der Landtechnik-Sicht dann auch drauf, weil ich da ja auch beruflich nun ja das jeden Tag mit zu tun habe, ist ja auch generell diese Händlerstruktur. Bei uns wird das ja auch immer mehr, dass die Händler, sag ich mal, zum B-Händler werden, dann gibt's große Standorte und so weiter, die Entfernungen werden weiter, das ist da ja allgegenwärtig, kommt ja auch von da aus und oder von daher und generell auch so, denn wie wird da versucht, der Service zu handhaben, dann gibt's da den Pickup, wo dann hinten die Maschine raufgefahren wird, egal wie groß, egal wie lang, und dann geht's dann damit auf dem Highway, egal wie breit, und dann holen wir die Maschine ab, so nach dem Motto. Oder generell auch sehr viel, ja, tatsächlich ältere Technik, die bezahlt ist und auch dementsprechend sich bewährt hat, und für die, sag ich mal, mal ein neuer ist immer dabei, ob das jetzt ein Magnum ist oder ein grüner oder was auch immer oder auch ein blauer. Das ist ja ganz egal. Aber es gibt tendenziell eine, ich sag mal, Schlüsselmaschine, die recht neu ist, auch nicht so gut ausgestattet wie bei uns. Ne? Also bei uns ist ja immer einmal das große Kreuz und Wiederverkauf und so weiter und ist mir egal. Aber da war halt wirklich so, wir haben Maschinen gesehen ohne Gaspedal. Die werden über Handgas gefahren. Sowas wie LED macht keiner. Kostet Geld, wird nicht gebraucht. Halt spartanischste Ausstattung eigentlich, Sowas wie wir bei unseren Mähdreschern haben, dass wir da automatische Einstellungen der Siebe haben und so ein Kram, gibt's nicht. Wird nicht verwendet. Wenn man mal fragt, fahrt ihr mit Telemetrie-System? Ja, wir haben es, aber wir nutzen es nicht. Wir wissen doch, wo der Drescher ist. Wir sehen es doch. So, also finde ich, was das angeht, sind wir in unserem Markt eigentlich viel weiter vorne und nutzen diese Funktion viel mehr. Andererseits wird einem dann auch immer mal aufgezeigt, und das war jetzt ja nur USA, gibt ja nun auch noch andere größere Länder, wo diese Maschinen laufen, ob das jetzt Kanada oder Australien ist, wird einem bewusst, wie klein unser Markt doch eigentlich ist und wie gut oder wie sehr die Kundenwünsche der europäischen Landwirte dann im Bereich auf Technik eigentlich ja wahrgenommen und umgesetzt werden, weil ne, dann schreit in, weiß ich nicht, Frankreich oder in Deutschland irgendeiner, ich möchte aber bitte die Funktion haben, und dann kriegt er die, und da macht sich ein Ami überhaupt keine Gedanken drüber, bezahlt sie aber im Zweifel mit. Und das finde ich dann doch wieder beeindruckend, dass man denn ja so darauf Rücksicht nimmt in dem Bereich.
Wie ist das denn im, ich sag mal jetzt Ackerbaubereich, wo wir gerade über Landtechnik auch reden, wie ist das denn da so mit der Produktivität? Also natürlich sind die spartanischer, weniger Kosten, aber ich weiß nicht, kann man das klimatisch von den Böden, kann man das ein bisschen vergleichen mit Regionen hier, und wie ist das denn so, wenn man dann die Produktivität da auch in Relation setzt? Ist das ähnlich?
Also ich würde behaupten, nach den ganzen, ja, wie ihr auch schon gesagt habt, dann wird da ein Mexikaner draufgesetzt und der macht den ganzen Tag das und der macht den ganzen Tag das. In Bezug auf Produktivität machen wir mit einer Arbeitskraft mehr Arbeit, würde ich behaupten. Die haben dann mehr Leute und teilen die Arbeit anders auf, ne, weil da wird halt eine Person abgestellt für eine Sache. So, und jetzt nicht irgendwie, du machst das und nebenbei, keine Ahnung, hängst du schon den Grubber an und so weiter. Das ist da in der Form nicht so. Das ist alles sehr spezialisiert, hatte ich den Eindruck. Wobei wir jetzt mit Ackerbau ja bis auf, also es war ja eigentlich bis auf einmal Ernteeinsatz jetzt nicht so viel, sag ich mal, unterwegs, aber sowas wie ein Überladewagen, die standen da, aber die wurden nicht benutzt. Da waren quasi, ja, 3 Mähdrescher so nebeneinander, also auf 3 verschiedenen Flächen, aber die waren alle nebeneinander. Ja, und die sind dann über die Straße gefahren und haben dann quasi im Stand auf die LKW abgebunkert und der Überlader stand in der Halle. Gut, muss man sich leisten können dann in dem Moment, ne? Also
ja, ich glaube, das ist aber auch wieder so sehr stark regionsabhängig und dann auch zeitabhängig. Wenn wir in bestimmten Regionen da zu einer anderen Zeit gekommen wären, dann hätte das, glaube ich, ganz anders wieder ausgesehen. Aber generell, hast du schon sehr stark gemerkt, auch wenn du auf größeren Betrieben warst, da war dann eher so das Motto, wir hängen keine Maschine um, sondern wir haben für alles eine einzelne Maschine, egal was. Und ja, wahrscheinlich dann auch einen eigenen Mitarbeiter dafür, der für die Maschine da unterwegs ist, ne? Das ist bei uns dann doch nochmal eine ganz andere Nummer.
Wie ist das denn da so mit den Preisen? Habt ihr da ein bisschen was mitgekriegt? Ist das da alles so ein bisschen irgendwie auf Weltmarktniveau ähnlich wie hier? Gibt es da irgendwie staatliche Systeme, die die Farmen da stützen? Oder müssen die sich da irgendwie durchwursteln? Wie ist das da? Ist das irgendwie auch vergleichbar mit hier oder ist das System da ganz anders?
Also staatliche Förderung haben wir zumindest jetzt nichts drüber gehört. Ich weiß, dass es ab und zu mal Programme gegeben hat, wenn die Regierung merkt, Milch wird knapp, dann wird mal eine Förderung in irgendeiner Art und Weise beschlossen. Oder wenn sie gemerkt haben, Milch ist zu viel da, dann wird auch mal gefördert, dass die Betriebe auslaufen sollen. Aber ich glaube, im Moment haben sie weder das eine noch das andere. Die Milchpreise lagen in Euro umgerechnet bei ungefähr 48 Cent. Also ein Ticken über unserem Durchschnittskurs im Moment. Was ein Kollege erzählte, der da drüben als Futterberater unterwegs ist, in dem wir besucht haben, ist, dass die Fleischpreise extrem hoch sind und dass die Milchviehbetriebe sich quasi sanieren über ihre Bullkälber, die sie abgeben. Also er sagte, glaube ich, für ein Tag altes Bullkalb, ich will jetzt nichts Falsches sagen, waren das $600? Oder war es sogar noch mehr? Aber irgendwie so.
Ich fand den Wert, du hattest ihn mir da schon mal erzählt und ich fand ihn utopisch hoch in dem Moment. Und jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder. Ich meine, es waren $600 für einen Tag.
Für ein schwarzbuntes Kalb. Also ja. Es wurde nicht eingekreuzt, es wurden schwarzbunte Bullenkälber abgegeben. Liegt daran, dass viele Mutterkuh-Mastbetriebe, die irgendwo im Nebenerwerb unterwegs gewesen sind, wohl aufgehört haben und dass das Fleisch dadurch extrem knapp ist. Und das merkst du auch, wenn du irgendwo mal Steak essen gehen möchtest. Das kostet richtig Kohle.
Aber das war zum Beispiel vor knapp 40 Jahren, als ich da war, ganz anders. Also da weiß ich noch, da war ich wirklich geschockt über die Preise damals für Kälber. Da kostete ein Kalb damals 30 Mark oder so umgerechnet. Also das war eine Lachnummer. Da kosteten die hier ja noch vernünftiges Geld. Da hatten wir ja auch noch ganz andere Systeme. Aber da kosteten Kälber hier noch richtig Geld und da kosteten die damals 30 Mark. Da habe ich noch gedacht, das ist ja also abartig. Aber dann hat sich da ja richtig was getan im Moment.
Ja, also das Fleisch hat da tatsächlich einen Wert und hilft den Milchviehbetrieben, wenn die eine schlechte Phase haben, auch über eine ganze Menge hinweg, so sagt er.
Wie ist denn da die Kostenstruktur? Ist die denn vergleichbar? Also ich sag mal, wenn der Milchpreis vergleichbar ist, muss man natürlich gucken, wie ist die Relation nachher so auch mit der Kostenstruktur auf der anderen Seite? Ist das da, sind die produzieren den Liter Milch da deutlich teurer oder eher günstiger?
Also ich hätte jetzt vermutet, gerade aufgrund der großen Einheiten und der relativ geringen Technisierung oder Automatisierung, dass sie das deutlich günstiger produzieren können als wir. Zu den Getreidepreisen haben wir nicht so viel gehört, aber ich vermute, Börse Chicago, das dürfte alles ziemlich das gleiche sein zu uns hier. Und von daher ist ein Kraftfutter oder so wahrscheinlich auch ein ähnliches Niveau wie hier bei uns.
Zudem ja auch Stichwort hier Bausubstanz und so weiter. Ne? Wir haben ja immer scherzeshalber gesagt hier, die wohnen in einem Brickhaus und nicht in einem Papphaus. Und das sieht man halt auch an den Stallanlagen, finde ich, ein Stück weit. Ne? Also die sind halt wirklich, wie du auch schon sagtest, ich baue einen Stall und der wird dann halt so simpel, wie es nur geht und so günstig, wie es nur geht, dementsprechend umgesetzt. Und das gibt einem natürlich dann wahrscheinlich finanziell ganz andere Freiheiten denen als jetzt bei uns, weil du halt einfach so wird eingekauft, wird gebaut und eingestellt und fertig. Also mehr als eine Betonplatte als Fundament gibt es eigentlich teilweise nicht. Ne? Also wir waren auf einem Betrieb, wir wussten gar nicht, wie viel sie insgesamt melken, aber als wir das 100er Melkkarussell gesehen hatten, kamen wir dann auf ungefähr 4.500 Tiere. Und haben da das Kälberdorf gesehen und ich war so frei und habe einfach mal bei Google geguckt, wie groß ist das überhaupt und habe mal so ein bisschen nachgezählt und im Endeffekt war das eine betonierte Fläche, die war 2 Hektar groß und da stehen 60 Reihen, 70 Iglus, so macht 1120 Stück, so, that's it. Im Winter kriegen sie eine Jacke an, hat sie gesagt, im Sommer machen wir die Klappen auf.
Jetzt könnten wir nochmal gegenrechnen, ob das dann passt, die waren 2 Monate in diesen Hütten.
Dann haut die
4.000. Ja, aber du weißt ja nicht,
60 mal 70? Entschuldigung.
16 Reihen.
Ach, 16. Ah, 16
Reihen. 60
mal, verstanden.
Mal, 70. Okay. Ja, dann. Mal 70 Iglus. Aber du weißt ja auch nicht, wie viele Bullen und wie viele Kuhkälber.
Nee, da drin ich hatte mal hochgerechnet vom Melken aus über diesen Betrieb.
Ach so.
Und da kam ich nämlich auch nachher bei ungefähr 6.000 Kühe an. Wenn das Ding tatsächlich rund um die Uhr läuft. Also das wurde auch suggeriert, dass nicht alle Betriebe immer ganz die Wahrheit sagen über ihre wirkliche Größe. Und der Betrieb, über den Alexander gerade spricht, zu dem Konsortium gehörten, was waren es, 50.000 Kühe?
Ja,
das war das, was sie offiziell sagten.
Also wir guckten uns alle an und waren uns gar nicht sicher, ob wir jetzt die Zahl richtig verstanden haben, aber wir haben nochmal nachgefragt und sie, ja, 50.000. So, über 4 Standorte.
4 Standorte, genau.
Und da, wo wir waren, war wohl einer der kleineren Standorte, die hatten dann am Tag auch nur 60 Kälber im Schnitt. Aber die größte Farm wäre wohl in Kansas und da müssen sie dann ja dementsprechend die Masse machen. Ne? Fahren die denn auch hin und her mit ihren LKW auf eigene Achse, 17 Stunden, one way? Teilweise werden die Auflieger umgetauscht zwischen den Speditionen einfach nur.
Auf einer Farm hatten sie auch kein automatisches Güllesystem, sondern haben es immer mit Güllewagen in Lagunen reingefahren. Da war nur ein kleines Vorbecken und die haben es einfach nur mit dem Güllewagen rausgesaugt und in die Lagune wieder reinlaufen lassen.
Also quasi einfach nur durch den Güllewagen durchlaufen lassen?
Im Grunde genommen ja.
Also doch, was das angeht, wahrscheinlich alles deutlich, ich will nicht sagen rudimentärer als hier, aber doch viel einfacher gehalten und dann einfach über Masse.
Ja, und weniger anfällig, ne? Also das ist auch das, was die immer wieder erzählt haben. Das war vor 7 Jahren allerdings schon, wenn ich mit den Landwirten oder wenn wir da mit denen gesprochen haben. Warum habt ihr hier keine Entmistung drin? Das wäre doch viel einfacher, wenn die den ganzen Tag die Scheiße rausschiebt. Nee, dann im Winter friert das Ding fest und dann reißen die Seile ab und die Mexikaner sind ja da. Und der Skidder, der läuft immer.
Generell hat man auch oft, also ich fand bei manchen Farmen war es wirklich so, da hast du dich eigentlich gefragt, worein sie investieren. weil irgendwo willst du das Geld ja wieder reinsetzen und das hat dann irgendwo gefehlt, fand ich. Also auf vielen Farmen hast du wirklich geguckt und gesucht, aber bist nicht fündig geworden.
Ja gut, ich könnte denn jetzt das extremste Beispiel einmal rausholen, wo du halt gesehen hast, dass investiert wurde allein am Fuhrpark.
Du meinst die Fanfarm?
Ja, genau.
Die Holländer.
Die teilweise ja, ich habe bei Google Maps auch da nochmal geguckt, die Ställe sind bei Google Maps noch nicht mal zu sehen, so neu waren die. Das, ja. Also sie sind halb fertig, weil die Bilder übereinander liegen quasi von den Jahren. Und ja, also da weißt du auf jeden Fall, woran sie das investieren. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel da, also 10, 50, mindestens 10, 12 Stück
war es also auf jeden Fall. Als wir da waren, sind mal eben 9 Stück gefahren, alle mit dem Tridämpfass und alle zusammen, also teilweise 4 Fässer nebeneinander und dann natürlich nur Prallteller und gib ihn. Und Ausbringmengen waren auch 80 bis 100, hätte ich geschätzt. Also das war schon viel.
Allein die Gülle-Lagune war 1 Hektar groß.
Ja, also den Betrieb fand ich mitunter so mit am interessantesten, weil das waren wirklich, mit denen hatte ich dann gesprochen und jetzt zuletzt auch nochmal mit denen geschrieben. Das waren Holländer, die kamen, also sind vor 35 Jahren ungefähr aus Holland. 1997 hast du rausbekommen, krass. Ja. Aus Holland gekommen, haben sich das dann da wohl ziemlich groß aufgebaut, aber wahrscheinlich auch mit Investoren oder so, weil das ist schon wirklich groß gewesen und setzen dann nur auf deutsche Technik und europäische Technik, also so ein bisschen Pöttinger war auch dazwischen, Österreich, aber das meiste war Fan-Krone, deutsche Technik haben sie mitgenommen.
Und teilweise noch holländische Aufkleber auf den Schleppern drauf.
Genau, die alten Schlepper teilweise noch so und ja, die setzen auf unsere Technik dann, ne? Und das war auch somit der einzige Betrieb da eigentlich, den wir damit gesehen haben.
Also über solche Dinge wie eine Düngeverordnung, mit der wir uns hier in Deutschland auseinandersetzen müssen, sowas kennen die da wahrscheinlich gar nicht.
Und man darf nicht vergessen, an dem Tag, wo wir da waren und die da ausgebracht haben, ihre Summe X, sag ich mal, waren 32 Grad und die Sonne brannte. Also das...
Und dann mit dem Prallteller und einarbeiten, wenn die Träger wieder frei sind.
Wenn überhaupt.
Die haben ja im Grünland gefahren oder in der Luzerne.
Oh. Ah, okay.
Aber an einem anderen Tag muss man sagen, da waren wir ziemlich in Wassernähe, also wir waren ja an dem Lake Huron dann auch noch und da haben sie dann keine Gülle ausgebracht, weil sie von oben Bescheid bekommen haben, also auch sie haben gesagt von der Regierung Bescheid bekommen haben, dass sie nicht dürfen, weil in 2 Tagen oder in einem Tag Regen kommt und es wirkte dann so ein bisschen so, als wenn sie dort dann eher sagen, wir fahren gar nicht, aber wir bringen nicht die Ausbringmengen runter, sondern entweder ganz oder gar nicht, weil Regen kommt.
Also wenn 4 Tage trocken ist, dann dürfen sie fahren. Menge spielt keine Rolle, solange das irgendwie antrocknet und nicht in oberflächlich wegläuft.
Genau, so ungefähr.
Also ganz simpel, so wie der Rest auch.
Ja,
man hat sich schon gefragt, warum bringt ihr jetzt nicht einfach nur ein Drittel eurer Güllemengen aus? Dann würde der Boden das ja aufnehmen und es würde nicht in den See schwemmen, aber auf die Idee kommen sie irgendwie auch nicht.
Ich weiß es leider auch gar nicht, wie das war mit den Regelungen bei schneebedeckter. Vielleicht weißt du das noch?
Er sagte was, also Gülle nicht, Mist war irgendwas.
Ich glaube auch, bei Schnee und Frost dürfen sie Mist fahren, aber keine Gülle. Ja. Das ist bei mir nur
geblieben. Ne? Der Krone-Vertreter, er hat irgendwas erzählt dazu.
Ihr wart ja auch im Casewerk, glaube ich, und habt da mal so einen Eindruck in das Thema Landtechnik und Landtechnikproduktion gewonnen. Alexander, du als Landtechnik, ja, beruflich, Freak, wie auch immer.
Also das Beeindruckendste bei Case oder in Racine, muss ich sagen, also ich habe ja nun schon das ein oder andere hier auch in Europa besichtigen dürfen, ob das jetzt Markt Oberdorf, Hasewinkel, Mannheim, Pöttinger war auch schon mal dabei. Es war sehr sauber, es war sehr strukturiert, auch ähnlich wie auf den Milchviehbetrieben, also es war jetzt kein irgendwie Ölschlauch geplatzt oder dann lag da irgendwas auf dem Boden. Also im Gegensatz zu den eingefallenen Scheunen, die man auf dem Land gesehen hat, war es im Werk quasi das extreme Gegenteil. Also sehr strukturiert und das Beeindruckendste in dem Moment, was mir auch im Kopf geblieben ist, war dadurch, dass die Schlepper ja alle hier Rowcrop, also mit den schmalen Rädern, mit Zwillingen laufen und das in der Region halt der springende Punkt ist, können Sie zum Beispiel den Optum in den USA oder T7 ist ja das Äquivalent, nicht anbieten. Das geht mit der breiten Spur und dem Wendekreis. Also es würde gehen, aber es haut einfach nicht hin, weil der Wendekreis riesig groß ist. Ja, und dann schicken Sie einfach den kompletten Antriebsstrang aus St. Valentin in der Kiste rüber über den Teich. So, setzen dann quasi die Magnum-Achsen ran und das Magnum-Häuschen rauf. Und dann gibt es einen 200er Magnum, der dann quasi mit den Gegebenheiten vor Ort zurechtkommt. Im Kleid eines Optums. Ein Optum im Kleid eines Magnums. Und das fand ich extrem beeindruckend. Also ich wusste schon, dass es auch kleine 8R gibt, die wir hier bei uns nicht kriegen. Aber dass sie das so simpel machen, das stand dann auch hier vom Austria und zack. Und dann wird die Kiste aufgemacht und da war alles drin. Ja, also das war schon beeindruckend, fand ich.
Und die hast du da ja auch sehr häufig gesehen, diese 200er Magnum, vielleicht mal so ein 225, aber war es glaube ich auch. Die, also schon fast mit am meisten, mit einem Einkreiseschwader hinten dran und ganz normal. Aber halt einfach deutlich größer und breiter, als bei uns das jemals irgendwer machen würde mit so einem Schlepper. Also es war schon sehr unterschiedlich dann, ja.
Ja, es gibt halt einfach verschiedene Rahmengrößen, ne? Large Frame und Mid Frame, haben sie gesagt. Und was halt auch noch, und da komme ich gerade drauf, weil du wieder von den Schwadern sprichst, Bandschwader. Also ein Riesenthema. Es gab kaum andere Technik eigentlich, vereinzelt mal vielleicht.
Zwei Stück haben wir im Stand gesehen und sonst nur Bandschwader.
Und das waren Einkreiseschwader zum Strohwenden,
genau,
tatsächlich. Also aber sonst nichts. Nur Band.
Ja, oder ich, was man ja auch häufig sieht, wenn man mal so ein bisschen amerikanische Landtechnik guckt, also gerade so bei den Pressen, dass sie diese Spinnenschwader vor den Schleppern laufen.
Genau, lassen, ne? Die haben wir auch stehen gesehen, ja.
Oder Selbstfahrschwader hatten wir auch einen. Einen selbstfahrenden Bandschwader, tatsächlich. Also.
Wobei der Krone-Verkäufer, mit dem wir dann unterwegs waren, der sagte, also normale Schwader verkaufen sie eigentlich auch da, aber haben wir echt nichts gesehen.
Ja, aber gerade bei Case, wenn man jetzt ein Magnum sieht, dann, ja, man weiß, wo er herkommt. Oder geht natürlich genauso für den T8. Das ist schon beeindruckend, ne? Dass man jetzt quasi, hatten wir hier jetzt die Geburtsstätte des, Profi titulierte ihn damals als ruckenden Riesen, weiß ich noch, das war der erste Profi-Artikel, der damals rauskam. Und der stand da tatsächlich auch noch ausgestellt, ne? Vorweg war so ein kleines Museum im Fanshop, da mussten wir dann ja natürlich auch nochmal durch. War schon toll, mal da gewesen zu sein. Und dass das natürlich auch organisiert wurde über dich, Thomas, beziehungsweise.
Ich habe das abgegeben nur. Ich habe nur einmal telefoniert dafür. Das war alles gut.
Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Johann Land Deutschland auch an der Stelle. Die haben das ermöglicht, CNH-Werk da zu sehen. Und für mich auch eins der Highlights gewesen. Mhm.
Ich fand das interessant in dem kleinen Museum, wo wir denn noch drinnen waren von Case. Da standen auch so Testschlepper, so ein Magnum als Knicklenker oder da stand noch irgendwas. Ach ja, der autonome Magnum stand da auch. Und das fand ich schon sehr interessant. Und den Pflanzenschutz haben wir auch direkt am ersten Tag gesehen mit dem Flugzeug.
Das heißt, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wo du gerade also zwei Themen nennst, die sich ja eigentlich aus unserer Sicht hier, ich sag mal aus unserer, ich sag mal deutschen Blase oder europäischen Blase fast ein bisschen ausschließen. Auf der einen Seite Pflanzenschutz aus dem Flugzeug, aber auf der anderen Seite reden wir natürlich hier heute schon von autonomen Schleppern beziehungsweise ja vom Precision Farming. Dass wir oder Robotik nachher, also dass wir versuchen uns immer mehr zu spezialisieren, immer punktgenauer zu arbeiten, vielleicht nachher auch beim Pflanzenschutz dazu übergehen, technisch mit Insellösungen zu arbeiten und all diesen Dingen. Das ist da dann ja, wenn ich höre Pflanzenschutz für ein Flugzeug, noch ganz anders.
Mit dem Pflanzenschutz, da könnt ihr gleich nochmal genauer zu eingehen, aber mir ist halt aufgefallen, gerade bei den Maisreihen, die waren nicht gerade. Also da wurde nicht mit RDK gelegt und auch nicht mit Section Control. Also es gab vereinzelt, ich glaube ein Feld habe ich das wirklich mal gesehen, wo die wirklich klack, 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 wie man das hier so zu sehr häufig ja sieht bei uns in der Region. Aber das war da überhaupt kein Thema. Also fand ich wirklich, und dann ist ja wieder Stichwort alte Technik, ne? Dann ist da vielleicht mal ein Lenkradmotor drauf verbaut. Aber jetzt nicht, wie bei uns, große Kreuz mit Wendeautomatik und lass ihn machen, ne? Also das im Gegenteil tatsächlich. Und das deckt sich dann ja auch mit dem Pflanzenschutz, wenn man das halt. Also ich glaube nicht, dass das Flugzeug mit RTK fliegt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich glaube, die fahren da ein bisschen andere Mischung. Sowohl bei der Arbeit mit dem Flugzeug, wie auch mit den selbstfahrenden Spritzen. Also wir haben nachher in der Ecke in Michigan, in der wir unterwegs waren, eigentlich nur noch selbstfahrende Spritzen gesehen. Da haben wir fast keine. Haben wir überhaupt Flugzeuge gesehen? Ich glaube nicht. Die haben wir gesehen südlich von Chicago, da wo wir die Reise angefangen haben. Da waren wieder fast nur Flugzeuge unterwegs. Das sahen wir ständig so ein Ding. Den ersten Tag fuhren wir durch die Gegend, rauschte damit mal so ein kleines Flugzeug direkt vor unserem Auto quasi über die Straße. Ja, was ist das denn? Muss man erstmal anhalten und danach sahen wir die Dinger ständig irgendwo und dann ist es ja auch nichts Besonderes mehr. Also du fährst auch schon wieder einer. Weißt du, dann so ein Doppeldecker. Das war dann nochmal was Besonderes nachher, nach drei Tagen oder so. Aber das war, ja, die arbeiten halt mit anderen Mengen und auch nicht so genau. Und ich hätte jetzt so gesagt, die selbstfahrenden Spritzen, die wir gesehen haben, die haben auch nicht die Ausbringgenauigkeit, die wir hier haben. Also da wird, glaube ich, ein bisschen anders mit einem dicken Daumen geguckt. Wobei die Pflanzenbestände, die wir gesehen haben, alle eigentlich tipptopp aussahen. Also die waren gesund und sauber und ja.
Viel hilft viel, ne?
Ja.
Ich glaube tatsächlich im Mais, und dafür waren ja die ganzen selbstfahrenden Pflanzenschutzspritzen hauptsächlich da, wurde dann auch viel mit Flüssigdünger gemacht, ne? Also wenn man sich da die Düsen angeschaut hat, die da dann dran waren, auch dementsprechend die, ja, die Fahrhöhen der Maschinen, drehte sich da dann recht viel um Flüssigdünger in dem Bereich, ne?
Aber so autonomes Fahren, ihr habt ja schon gesagt, dass da sehr, sehr viel eher alte Technik läuft. Ich meine,
also du hast wirklich alte Technik gesehen, die zumindest RTK und so weiter drauf hatte. Also das wurde schon mehr verwendet, würde ich sagen.
Es gab Maschinen, ja, aber
wo man aber schon so gesehen hat und dachte, ach krass, das würde man bei uns aber auch nicht unbedingt sehen oder sehr, sehr, sehr selten.
Das stimmt. Ich habe tatsächlich einen, ja, wie heißen sie, 4955, einen grün-gelben mit dem neuesten Starfire-Empfänger drauf gesehen, wo genau. Ich mir denke, da kostet der Empfänger mehr als die Maschine, was natürlich ein sehr nachhaltiger Gedanke ist in dem Moment. Aber was bei uns, glaube ich, als, ja, Stichwort Personalmitarbeiter finden, also da setzt man sich gerne mal rauf für einen Tag, aber so als festen Arbeitsplatz fürs ganze Jahr, glaube ich, schwierig.
Wenn ich durch Mecklenburg fahre, dann ist das schon fast normal mittlerweile, dass ich Roboter fahren sehe, die dann irgendwelche kleinen Arbeiten oder Hacken oder sowas übernehmen. Das war da überhaupt nicht, also gar kein Thema. Nicht einmal irgendwas, was in die autonome Richtung ging, so wie bei uns jetzt. Obwohl auch die Flächenstrukturen so schon ähnlich waren in manchen Regionen.
Ja, du darfst halt aber auch nicht in dem Moment vergessen, dass sowas wie Hacken brauchst du da nicht. Du konntest in jedem Walmart literweise Glyphosat oder Roundup kaufen für jedermann. Und du sahst halt auch in den Maisbeständen, wenn da so gelbe Pflanzen rausguckten, die jetzt kein Mais waren, dass da halt einmal übergeduscht wurde in dem Moment. Und dann ist das durch, das Thema. Deswegen sahen die Bestände halt auch immer recht sauber aus, weil dann wird einmal quasi, ja, reinen Tisch gemacht in dem Moment. Und da braucht keiner eine Hacke.
Also da wird dann auch ganz bewusst wahrscheinlich tatsächlich genveränderter Mais eingesetzt, also wo du dann auch mit Roundup arbeiten kannst. Das muss dann ja auch passen, ne?
Die Frage kam tatsächlich auch von einem Farmer, ob wir das denn bei uns auch hätten, weil das wäre ja so gut und so schön und so toll. Und ja, da hatten wir dann ja nur gesagt, dass das ja wohl in den Kinderschuhen steckt oder halt liegt in der EU, bei der EU vorliegt, dass sie da ja was machen wollen, aber dass wir da noch nicht befugt sind, sowas einzusetzen, muss ich sagen.
Ja. Was hier ja immer ein Riesenthema ist in der Landwirtschaft, oder ja, alles als Landwirt herangetragen wird, nicht nur vor dem Hintergrund eigentlich weniger Fleisch. Ihr habt gesagt, da gibt's ganz viel Fleisch in allen Variationen und das ist ein ganz, ganz wichtiges Produkt. Wir sollen ja eigentlich am liebsten alle weniger Fleisch essen. Thema
so, ist so viele Variationen waren es dann irgendwie gar nicht, die wir dazu essen.
Oder große Mengen, sagen
wir ja, so. Ja, das ist, aber Hack.
Aber wie ist das da? Ich sag mal, hier wird uns ja immer wieder gesagt, wir müssen resilienter werden. Thema Klimaschutz steht hier ja sehr, sehr weit vorne. Wir haben natürlich die letzten Jahre auch zumindest, was die Wetterbedingungen angeht, auch herausfordernde Jahre hinter uns. Ob Klimawandel oder nicht, kann man lange darüber diskutieren. Spielt das da eine Rolle? Wird das da politisch irgendwie an die Farmen herangetragen? Merkt man da auf den Farmen irgendwas oder ist das da alles? Interessiert uns nicht.
Also was mir auf jeden Fall auch viel aufgefallen ist, wirklich neue Maschinen, die auch bei uns genauso fahren, eigentlich AdBlue haben, weiß ich nicht, abgeklemmt oder wie auch immer, aber die haben alle Fahne geschmissen da und entweder werden sie da direkt ohne ausgeliefert, aber das hatten sie eigentlich verneint. Die haben gesagt, das wird auch nochmal mit AdBlue und ja, so verkauft, aber ich glaube, die haben das dann tatsächlich einfach abgeklemmt oftmals. Also die haben da alle rausgedampft wie sonst was, auch die ganz neuen JCB-Schlepper oder so. Das hast du schon sehr stark gemerkt dann, ja. Also irgendwie wohl nicht so das Thema.
Ja, mir ist es halt so an so Kleinigkeiten, ne? Niemand ist da, Maschine läuft. Eine Stunde, zwei Stunden und so weiter. Licht brennt in der Halle bei 30 Grad und Sonne. So, wo ich mir halt denke, mach das doch dann einfach aus, wenn du es nicht brauchst. Aber es ist einfach, Straßenbeleuchtung leuchtet tagsüber teilweise, weil irgendwas hat vergessen, wer auszumachen und so weiter. Und das sind ja nur die Sachen, die man jetzt quasi als, ich sag mal, ne, was man so sieht, Klimaanlage läuft immer und überall. Teilweise, wo wir da auf dem Betrieb in Fair Oaks waren, ne, da werden die Besucher ja per Bus quasi durch die Stelle gefahren, fahren dann quasi durch ein Rolltor durch, Rolltor geht runter und dann laufen die quasi in einem voll klimatisierten Raum eine Treppe hoch und gucken von oben sich die Roboter dementsprechend an. Und da schwitzt keiner. Also das einzige Stück, wo die Leute schwitzen, ist von ihrem Auto
zum Bus.
Zum Bus oder halt zur Anmeldung oder was auch immer. Ne, und allein das sind Energiekosten oder auch so ein Faktor, den würde es bei uns nicht geben, als wir da die ein oder andere Fastfood-Kette besucht haben und haben da dann gesessen für 15 Minuten. Wir haben gefroren und kamen raus und dann gab es die Klatsche wieder. Also das ist ja 10 Tage lang so. Also ich hatte mir danach auch einen aufgesackt, muss ich ehrlich sagen, danach, weil das ist nicht ganz ohne, ne? Also
da sieht was noch nicht so aus wie hier. Mit Klima, Klima, Klima überall.
Also wir wissen natürlich nicht, das haben wir ja nur nicht mitbekommen, wie die Stimmung in den Städten ist. Aber auf dem Land spielt das zumindest, wenn du mit den Menschen sprichst und wenn du siehst, wie die agieren, keine Rolle.
Strom ist auf jeden Fall deutlich günstiger, würde ich sagen. Das hat man sehr stark gemerkt.
Oder allein so eine Funktion, dass wir unseren Mietwagen per Knopfdruck aus, ich glaube 600 Fuß waren es, ferngesteuert anschalten konnten, damit er denn 30 Minuten vorläuft, damit er kalt ist, wenn wir da sind. Also diese Funktion würde, glaube ich, ein deutscher Hersteller niemals sich trauen einzubauen.
Aber sie hatte was.
War schon nett, ja, aber dann haben wir jetzt Viertelstunde noch schnell anmachen, zack, und lass ihn blubbern. Und wir waren ja nicht die Einzigen, die das gemacht haben, ne? Also wir haben es natürlich sparsam eingesetzt, aber da stehen Autos abgeschlossen auf dem Parkplatz und laufen. Und die Leute sind einkaufen in der Zeit.
Das macht bei mir Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sag mal, natürlich wissen wir um die Probleme, die vor uns liegen, um die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Aber wir sind ja nun mal leider auch ein relativ kleines Land mit einer Landwirtschaft, die aus meiner Sicht nicht so wertgeschätzt wird, wie sie es eigentlich werden müsste. Und wir bemühen uns, so viele Dinge zu tun. Und wenn ich dann auf der einen Seite höre, Gülle Ausbringmengen, Gülle, also Art der Gülleausbringung über den Prallteller. Und also es klingt ja immer so, ja, das spielt alles keine Rolle. Also das, wo wir wirklich einen Fokus drauf legen, wo wir sagen, Mensch, da müssen wir besser werden, da müssen wir effektiver werden. Und wir haben ja schon so viel getan. Und ich höre dann eure Ausführungen, da fragt man sich, warum man denn so viele Dinge manchmal tut. Natürlich weiß ich, warum ich es tue, aber ja, bringt das überhaupt was, wenn auf der anderen Seite in solchen Dimensionen das eigentlich egal ist?
Ja, wir haben leider, oder ich habe es irgendwie verpasst, ich weiß nicht, hattest du, Thomas, nochmal gefragt, Thema Gülleausbringmengen, ob die sich überhaupt, oder ob es keine Rolle spielt, wegen den Verlusten vom Stickstoff und so weiter, oder ob sie wirklich drauf scheißen, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe da leider überhaupt nicht nachgefragt.
Ich glaube, das ist einfach kein Thema. Also das, was nachher an Nährstoffen fehlt, das wird mineralisch dann nachgeschmissen.
Ja.
Aber also USA ist ja auch jetzt nicht das Extremste. Also ich glaube, wenn wir Richtung Russland gucken oder die südamerikanischen Staaten, das ist noch heftiger. Und dann kann ich mir natürlich noch mehr die Frage stellen, wie viel bringt dieser Aufwand, wenn ich den wir hier in Deutschland betreiben und den setze ich in Relation zu dem, was er kostet. Was das letzten Endes aufs Weltklima bringt, ist, also ich glaube, der Schaden für die Volkswirtschaft hier bei uns ist größer als das, was wir nachher an Effekt raus haben, wenn wir es hochrechnen, zumal ja der Einfluss des menschlich gemachten CO2s ohnehin schon relativ gering ist. Also er ist da, aber ja in einem Maß, wenn die Natur ein bisschen verrückt spielt, mal über irgendeinen Vulkanausbruch auf Island oder sowas, dann ist der Effekt wesentlich größer als das, was wir weltweit innerhalb von 10 Jahren anstellen können, glaube ich. Und ich weiß nicht, vielleicht haben die sich das ein bisschen anders vor Augen geführt, dass sie gesagt haben, wir können ja sowieso nichts machen, aber wenn alle so denken, ist natürlich auch nichts gewonnen.
Nein, es ist ja auch nicht so, dass man das, also ich für mich muss sagen, dass das, was man tut, tut man ja dann auch aus einer gewissen Überzeugung und sagt, das ist ja auch grundsätzlich richtig. Aber wenn ich dann sehe, wie schlecht eine Landwirtschaft hierzulande behandelt wird oder wie wenig sie wertgeschätzt wird und sehe, wie viel wir aber in der Lage sind, trotz der hohen Auflagen, die wir haben, immer noch zu produzieren und wie sicher wir diese Nahrungsmittel und wie gut wir sie produzieren. Und ich auf der anderen Seite nicht nur in den USA, sondern weltweit sehe, wie wenig teilweise produziert wird mit einem riesen Input an Gülle oder was auch immer man da so auf die Felder schmeißt. Also wie viel da auch so in der Umwelt verschwindet, wie viel Umweltschaden da produziert wird, um einen, ich sag mal, deutlich geringeren Teil je Hektar zu ernten. dann tut einem das natürlich schon weh und dann fragt man sich, sind wir politisch irgendwie falsch davor? Ich will nicht sagen, dass wir die Dinge nicht tun sollen, aber ich glaube, wir müssten dafür viel, viel mehr belohnt werden für das, was wir tun.
Ich finde, das war auch was, was man wahrgenommen hat, dass die Bevölkerung generell, der Ami, der ist ja jetzt, würde ich mal sagen, nicht missgünstig. Wenn da ein Landwirt seinen Job macht und verdient damit gutes Geld, dann klatscht der Nachbar Applaus und sagt, ja, ich gönn's dir, hast du gut gemacht. Und das ist halt, hier würde ich behaupten, nicht immer so. Da werden denn bewusst einen Stein in den Weg gelegt. Ich will es nicht pauschal sagen, aber ich finde so diese Grundstimmung einfach generell der Landwirtschaft gegenüber ist da eine bessere. Ne? Sowohl, also man vertraut ihnen da vielleicht auch mehr oder von der Politik oder vielleicht ist denen halt auch egal, ich weiß es nicht, aber so dieses, die Akzeptanz in der Bevölkerung ist eine andere, wenn nicht sogar eine bessere. Ne?
Ja, bevor wir uns jetzt zu doll über Politik aufregen,
wo wir ja, wir sind ja bei der Gesellschaft, oder kann ich dem, was Alexander sagte, nochmal schon zustimmen. Also das ist auch was, ich glaube, was man von der Politik wahrnimmt, ist das Misstrauen gegenüber den Landwirten deutlich geringer als hier bei uns, aber auch gesellschaftlich haben die einen ganz anderen Stellenwert. Also erstmal gehen die amerikanischen Landwirte mit einem anderen Selbstverständnis an ihre Arbeit, also dass sie eben nicht ständig denken, oh mein Gott, ich bin der große Verbrecher und alle hassen mich, so wie wir es in Deutschland ja häufig erleben, sondern die sagen, hier, ich mache meinen Job und ich mache ihn geil. Und das, was ich produziere, ist guter Kram und das könnt ihr kaufen oder ihr könnt es nachlassen.
Ich bin der Beste meinen Job, Punkt.
Wobei du dann im Laden auch nichts findest, wo du es nachlassen könntest. Das ist dann, die Bioabteilung ist relativ klein und so ein Riesenmarkt ist es dann auch nicht. Aber das ist, ich finde das schon beeindruckend. Das habe ich vor 7 Jahren schon so gemerkt und das habe ich jetzt noch mal mehr verinnerlicht, dass dieses Selbstverständnis, mit dem die Farmer da in ihre Arbeit rangehen, finde ich extrem beeindruckend. Und das ist was, wo wir uns, glaube ich, hier eine Riesenscheibe von abschneiden könnten, dass man einfach mit einem gesunden Selbstbewusstsein, das ist das, was wir, ich glaube, war das unser erster Podcast, der Zukunftsbauer, was da ja auch gelebt werden soll, mit einem Selbstbewusstsein an die Arbeit ranzugehen und zu sagen, das, was ich mache, ist gut und das kann auch eigentlich kaum jemand besser, als ich das kann, so ungefähr, weißt du?
Ich weiß, was du meinst und ich glaube, dass die Wertschätzung in der Gesellschaft hier größer ist, als man es nach außen hin erkennt, weil ich glaube, die Schreihälse oder die Missgünstigen, die sind einfach so laut, dass sie die es eigentlich positiv sehen, deutlich überdecken. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem und damit tragen sie natürlich auch viel schlechte Stimmung zusätzlich in die Gesellschaft, was es natürlich echt schwierig macht. Aber wie gesagt, bevor wir da zu weit abdriften, würde mich einfach noch mal interessieren, wie ist euer Fazit? Vielleicht Nikolai so als erstes. Was ist dein Fazit aus so einer Amerika-Reise? Also gerade so als junger Mensch, der ja nun wirklich die Welt noch vor sich hat.
Also ja, ich fand es sehr spannend, zum Teil auch speziell. Ja, und es ist halt alles, zumindest im Bereich Landwirtschaft, alles größer und, oder zumindest von den Rahmen her, alles größer und ja.
Also Barcelona muss wachsen.
Weiß ich nicht.
Vielleicht kann Thomas etwas dazu sagen.
Also ich bin zumindest, ich habe sonst immer gesagt, die Betriebsgröße, die wir jetzt haben, die ist super und damit komme ich klar. Und das ist nach so einem Trip jetzt da durch die USA, ist man schon wieder so, dass man sagt, naja, wer weiß, wo die Reise hingeht, ne? Also sag niemals nie. Und das ist auch sowas, was du da drüben bei den Farmern immer merkst. Die sagen nicht, jetzt habe ich eine Größe, wo es gut ist, sondern wenn sich da eine Gelegenheit ergibt, dass man mehr machen kann oder dass man das Gesamtkonstrukt irgendwie noch erweitern kann, dann tun sie es.
Da geht noch was, sagst du.
Ja, ich weiß es nicht. Also, aber ich sag nicht bis dahin und nicht weiter. Das habe ich zwischenzeitlich mal gesagt oder war ich der Meinung, jetzt ist auch eine gute Größe, mit der läuft das. Und ich glaube nicht, dass mit den Strukturen, die wir jetzt hier haben, Schluss ist. Also wir werden auch hier einen stärkeren Strukturwandel erleben, der die Betriebe, die da bleiben, dazu zwingen wird, dass sie größer werden müssen.
Ja, ich würde da in eine ähnliche Kerbe reinschlagen, würde ich sagen. Also gerade, wir haben es jetzt schon oft erwähnt, aber diese Extreme zwischen diesen verfallenen Scheunen, wie man sie sich vorstellt, diese roten, ne, mit dem Silo, mit dem Harvest-Tor nebenan und dann ja, ist die eingestürzt und das war's. Und da räumt keiner auf, das bleibt einfach so. Das wird wahrscheinlich erst aufgeräumt, wenn da der Nächste kommt und das bewirtschaften möchte, das Land, dann macht er sich da den Platz. Aber halt diese Extreme und so für mich, sag ich mal, in meiner in Anführungszeichen Funktion als Reiseleiter, mal halt in Regionen zu kommen, die man eigentlich mit keinem Reisebüro so sieht. Ne? Also wir sind jetzt ja wirklich, Hotels standen bis auf eins, am Anfang keins fest. Wir hatten das Auto, die Flüge und dann einfach mal auf eigene Faust richtig losfahren und halt auch mal Menschen kennenlernen, die nicht in der Großstadt wohnen. Also wenn man jetzt sagt, ich war letztes Jahr in New York zum Beispiel auch, das war halt wirklich, krasser geht's nicht, die Kontraste. Und da habe ich für mich halt auch viel mitgenommen, menschlich, sowohl mit den Menschen, die wir besucht haben, als halt auch im Umgang generell mit dem mit der Bevölkerung da, weil das habe ich für mich auf jeden Fall entschieden, es wird nicht die letzte Reise in die Region gewesen sein.
Aber nochmal, vielleicht nochmal nachgefragt, also für deinen Job, ich meine, du bist ja nun in der Technikbranche und du hast gesagt, man hält das da deutlich einfacher, man hält es rudimentärer, man stattet mal den einen oder anderen Schlepper mit einer RTK aus oder so, aber wird sich da auch was jetzt hier, also für dich, hat sich da was geändert irgendwie in der Denke? Müssen wir hier vielleicht auch anders denken, um in die Zukunft zu kommen?
Also ich merke das ja jetzt schon so ein bisschen, gerade jetzt durch die letzten Jahre, okay, das ist halt auch die Leier, ne? Erst kam Corona, dann kamen andere Faktoren dazu, aber man merkt das ja jetzt schon so ein bisschen. Die Höfe sind in der Regel alle perfekt ausgestattet oder sehr gut. Die Technik, also sind auf einem sehr hohen Technikstand, die Maschinen sind alle recht neu, sag ich mal, im Schnitt. Da hat man jetzt keine, oder ein Liebhaberbüffel, sag ich mal, noch dazwischen, aber jetzt nicht, dass man da groß Investitionsbedarf hat. Das merkt man jetzt halt auch so ein bisschen, finde ich, im deutschen Markt, dass sich die Landwirte, was Neukäufer angeht, sehr zurückhalten. Und weil wir haben was funktioniert, das funktioniert auch in 5 Jahren noch. Und das ist halt so, was zumindest mir jetzt auffällt, was bei uns jetzt eintritt und was da wahrscheinlich schon seit langer Zeit oder seit 10 Jahren, wie du sagst, eingetreten ist. Die haben einfach keinen Bedarf nach diesen Technologien, weil einerseits brauchen sie vielleicht nicht oder sie haben sie gegebenenfalls vor Ort. Und das ist so ein bisschen das, wo es hier auch hingeht, würde ich sagen. Also auch diese These, Landwirtschaft in 10 Jahren, könnte ich, was Technik angeht, unterstreichen. Ne, das, was wir jetzt haben, das bleibt, aber viel Neues, denke ich, wird da zumindest, wir sind, was die Abmessung angeht, am Ende. Wir sind, was die Motorleistung angeht, ja gut, da kann man vielleicht nochmal die ein oder andere Stellschraube drehen. Wir sind, wenn dann, begrenzt durch die Abgasnachbehandlung. Aber de facto ist der deutsche oder der europäische Markt denn zu klein für Extrawürste, weil die hatten wir jetzt mit Tier 3, Tier 4, Tier 5 und so weiter erst. Und da ist so viel Entwicklung in die, oder so viel Geld in die Entwicklung der Maschinen gegangen, dass halt die Hersteller jetzt auch erstmal sagen, bis hier und nicht weiter. Ja, da gibt's mal einen Facelift, einen neuen Sitz auf dem Trecker und dann war's das.
Ja. Wobei man ja auch schon Richtung ganz neue Antriebskonzepte geht und vielleicht irgendwann sogar nur noch, also je nachdem, weil man weiß ja nicht, was kommt, aber irgendwann kann es ja genauso gut kommen, dass man dann wirklich auf Wasserstoff oder sonst was umsteigen muss. Also wäre natürlich die einzige Option, ansonsten sehe ich es auch so bei den jetzigen Maschinen, ist da nicht mehr viel Luft nach oben irgendwann.
Das sehe ich auch so mit alternativen Antriebstechniken, so gerade Wasserstoff, das ist ein Thema, das ist auch handelbar, aber es ist jetzt noch nicht so weit, würde ich behaupten, dass man sagt, hier, ich habe hier meinen 100 Hektar Schlag und ich tanke morgens voll und ich tanke abends voll und dann bin ich damit durch. Dafür ist es dann von der Struktur wiederum sowohl in West- als auch in Ostdeutschland noch nicht machbar, diese Technologien flächendeckend einzusetzen.
Nö, das denke ich auch, also noch auf jeden Fall nicht, aber wer weiß, was kommt. Und ich glaube, wenn, dann wird in diesen Bereichen irgendwann was kommen.
Aber das sind natürlich dann in dem Fall politisch gewollte, ich sag mal, technische Veränderungen oder technische Entwicklungen. Die werden, glaube ich, die Firmen, die im Moment alle in Kurzarbeit sind, und das sind viele, nicht aus der Situation rausholen. Also für mich wäre wirklich nochmal wegen dem Fazit, einfach so vielleicht auch an dich, Jonas, die Frage, was kommt? Was bringt die Landtechnik in Deutschland nach vorne oder auch vielleicht in Europa nach vorne? Oder wie wird da die Entwicklung sein? Wie schaffen solche Unternehmen vielleicht auch wieder in den Markt reinzukommen? Also es ist ja nicht absehbar, dass Getreidepreise sich stabilisieren im Moment. Also ist ganz schwer. Und die Kauflust ist eigentlich fast bei null, weil alle, wie ihr schon sagt, gut ausgestattet sind. Und wenn dann wirklich diese amerikanische Entwicklung einsetzt, dann ja, das bricht ja den Unternehmen das Genick auf Dauer.
Das Problem ist ja auch, du weißt ja aktuell auch nicht, was noch kommt, auch von oben, von Regelungen und so weiter. Wer möchte jetzt groß investieren, viel Geld ausgeben für irgendwas und übermorgen darfst du es vielleicht gar nicht mehr so ungefähr. Also das ist ja auch definitiv mit einer der Gründe, warum der Trend so kommt und so geht.
Ja, das ist ja diese, ich meine, die haben es uns ja bewiesen jetzt mit den Elektroautos. Auf einmal wird die Prämie gestrichen und
genau.
Surprise, surprise, will es keiner mehr haben. So, oder es wollte vorher schon nicht jeder haben, aber jetzt haben sie es halt belegt, woran es lag, dass sie gekauft wurden quasi. Und das ist halt ja sehr stark politisch abhängig alles.
Also sie haben die meistens nicht wegen der Reichweite gekauft. Muss ich gerade mit Blick auf unseren Tore feststellen.
Das war auch interessant in den USA, fand ich, weil bei uns ist ja Tesla ziemlich überflutet, alles voll damit, also sehr, sehr viel Tesla. Und da, wo der Kram herkommt, da, gut, wir waren natürlich auch auf dem Land, muss man auch dazu sagen, aber wie viel Tesla haben wir gesehen? Hast du die auch gezählt?
Die ganze Reise, 5 Stück vielleicht,
ja,
oder 6.
Also viel mehr waren das nicht.
2 Cybertrucks, das war dann mal so, wow.
Stimmt, ja.
Aber so die gängigen, wie wir sie hier sehen, konntest du an einer Hand abzählen, tatsächlich.
Ja, also das war da ja gar kein Thema.
Ja, ist spannend. Also ich muss sagen, für mich als Fazit aus dem Gespräch, spannende Eindrücke, also für mich wirklich auch neue Erkenntnisse. Also man hinterfragt vieles von dem, was hier stattfindet, wenn man das denn jetzt so hört und das einfach mal in Relation setzt zu dem, was hier so passiert. Und ja, ich sag von meiner Seite aus vielen Dank. Ich glaube, man könnte noch ganz, ganz viele Fragen stellen, aber ich glaube, das wird den zeitlichen Rahmen sprengen. Deswegen vielen Dank in die Runde und ich übergebe natürlich gerne für das Schlusswort an Thomas.
Ja, ich glaube auch, wir haben das sehr umfangreich abgefrühstückt. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden möchtet. Dann hättet ihr jetzt noch die Chance.
Ich hoffe, wir haben die Zuschauerfragen, die du ja auch gesammelt hast, so ein bisschen mit...
ich glaube tatsächlich das meiste. Ja, ich habe gerade eben nochmal durchgeguckt. Ja, doch, das meiste ist abgefrühstückt. Dann auch von mir vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier nochmal diese kleine Rückschau zu halten. Den Zuhörern zu Hause, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Tore, vielen Dank für deine technische Unterstützung. Unseren Sponsoren, New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik, vielen Dank für die Unterstützung. Und auch die Unterstützung bei dieser Reise, wo die sich ja auch mit eingebracht haben, mit dem Werksbesuch bei CNH in Racine. Ja, von daher vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.